SWR 2 aktuell.
Mit Laura Koppenhöfer und das hören Sie in dieser halben Stunde bei uns. Sollen sich Menschen aus China bei der Einreise nach Deutschland testen müssen, wie zum Beispiel in Italien? Wir fragen, wie die Haltung der Bundesregierung aktuell ist. Entspannt sich der Kosovo-Konflikt wieder, wenn die Straßenblockaden jetzt rückgebaut werden, oder ist das nur eine kleine Pause? Das schätzt unser Balkan-Korrespondent für uns ein. Und wer ist die mutige Frau aus dem Iran, die ohne Kopftuch bei der Schach-WM spielt? Wir stellen sie vor. Das und mehr jetzt in SWR 2 aktuell. Schön, dass Sie zuhören. Das ist schon ein echtes Albtraum-Szenario. Kaum wird in Deutschland die Corona-Pandemie selbst vom vorsichtigen Virologen Drosten für beendet erklärt, taucht doch wieder eine neue fiese Virusmutation auf und der Spuk geht wieder los. Zurzeit ist das wirklich nur ein hypothetisches Szenario, angefüttert durch die enorme Corona-Welle in China. Denn die Menschen dort dürfen wieder ausreisen, was sie nach der langen Zeit strengster Verbote auch massenhaft tun. Muss uns das beunruhigen? Dazu Einschätzungen aus unserer Wissenschaftsredaktion von Pascal Kiss.
Viele Länder schauen gerade besorgt nach China. In keinem Land breitet sich das Coronavirus derzeit so stark aus. Bis zu 4,2 Millionen Menschen könnten sich schon bald in China pro Tag anstecken, sagen Fachleute des Forschungsinstituts Earthernity in London. Hunderttausende könnten in China durch das Coronavirus in den nächsten Monaten sterben. Aber auch die restliche Welt macht sich Sorgen und hat vor einer neuen, besorgniserregenden Virusvariante Angst. Vor einer neuen Variante, die auch in Europa nochmal zum Problem werden könnte. Doch wie wahrscheinlich ist solch ein Szenario? Bei so hohen Fallzahlen wie aktuell in China trifft das Virus in kurzer Zeit auf viele Menschen und deren Immunsystem. Damit hat das Virus bessere Chancen, sich anzupassen. Deswegen werden neue Varianten, sogenannte Immunfluchtvarianten, erstmal wahrscheinlicher. Aber das ist bereits in vielen Teilen der Welt genauso passiert. Nur in China war wegen der Null-Covid-Strategie und den strengeren Hygienemaßnahmen die Wahrscheinlichkeit für eine neue Immunfluchtvariante lange sehr gering. Jetzt aber deutlich höher. Doch eine neue Immunfluchtvariante ist nicht automatisch gefährlicher. Bisher führten die meisten Varianten sogar zu harmloseren Krankheitsverläufen. Aber noch viel entscheidender, in Deutschland hat die Bevölkerung eine viel bessere Grundimmunität als in China. In China trifft das Virus auf viele Menschen, die keine Auffrischungsimpfung erhalten haben und mit weniger wirksamen Impfstoffen geimpft wurden. Hier in Deutschland würde eine neue Variante auf viele Menschen treffen, die sich nach der Impfung bereits ein-, zweimal mit dem Virus infiziert haben. Und die meisten haben sich mit Immunfluchtvarianten infiziert, die unter ähnlichen Bedingungen wie jetzt in China entstanden sind. Also egal, wie sich das Virus in China weiterentwickelt, in vielen Teilen der restlichen Welt besteht immer eine Teilimmunität durch die Impfungen oder vergangenen Infektionen. Und diese neue Ausgangslage stimmt Fachleute wie Virologe Christian Drosten oder Hendrik Streeck vorsichtig optimistisch. Die Lage in China müsse überwacht werden. Aber aktuell sei keine neue besorgniserregende Variante in Sicht.
Trotz dieses noch überschaubaren Risikos haben mehrere Länder Testpflichten für Reisende aus China eingeführt. Zuerst Japan, dann Indien. Die USA wollen ab Januar damit anfangen. Und als erstes EU-Land hat sich Italien angeschlossen und dürfte sich bestätigt sehen. Von gut 200 getesteten Fluggästen, die an Weihnachten aus China in Mailand gelandet sind, waren fast 100 Corona-positiv. Deutschland sieht bisher von solchen Kontrollen oder gar Reisebeschränkungen ab. Oliver Neuroth in Berlin, bleibt das so oder wie intensiv wird das Thema überhaupt diskutiert im politischen Berlin?
Ja, bisher will die Bundesregierung keine Regeln verschärfen für Flugreisende aus China. Ein Riesendiskussionsthema ist das bisher aber auch nicht im politischen Berlin. Einzig aus der CDU kam kurz vor Weihnachten die Forderung, alle Direktflüge zwischen Deutschland und China zu stoppen. Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, hatte das in einem Zeitungsinterview verlangt. Aber von der Bundesregierung hieß es, ein Stopp der Flugverbindungen, das würde nichts bringen. Wenn es neue Virusvarianten gäbe, könnten die leider auch über Umsteigeverbindungen zu uns kommen. Dafür braucht es keine Direktflüge. Das haben wir auch zum Beispiel gesehen bei der Omikron-Variante, als die auftauchte vor einem Jahr zuerst in Südafrika. Da wurden Direktflüge gestoppt, aber wenig später hatten wir Omikron trotzdem bei uns.
Ist ja schon interessant, dass sich die Regierung hier so zurückhält, denn die Maskenpflicht, die ja auch gerade diskutiert wird, die soll im deutschen Nah- und Fernverkehr bis zum Frühjahr weitergehen, auch wenn wir in diesem Winter in der Endemie sind. Aber dann eine Testpflicht für China-Reisende führt dann offenbar schon zu weit. Wie wird das begründet?
Naja, es ist ja so, dass es durchaus Corona-Einreiseregeln für Menschen gibt, die von China nach Deutschland reisen wollen. Darauf weist die Bundesregierung hin. Diese Reisenden müssen nämlich einen 3G-Nachweis erbringen, also belegen, dass sie geimpft, genesen oder frisch negativ getestet sind am Flughafen in China, wenn sie nach Deutschland reisen wollen. Interessanterweise gilt diese Regel aktuell, obwohl China kein ausgewiesenes Virusvariantengebiet ist. Und eigentlich greifen nur für solche Regionen diese Bestimmungen. Aber da China ebenfalls diese Nachweise für Einreisen verlangt, hat Deutschland einen sogenannten Gegenseitigkeitsvorbehalt eingeführt, nach dem Motto, wenn ihr das macht, dann machen wir das einfach auch. Aber das heißt, man könnte theoretisch auch krank ins Flugzeug steigen in China. Eine Genesung schützt ja nicht uneingeschränkt vor einer Neuansteckung und einer Impfung ebenfalls nicht. Zusätzliche Tests bei der Ankunft, wie in Italien, will Deutschland jedenfalls zurzeit nicht einführen.
Will die Regierung vielleicht auch der gebeutelten Flugbranche einen Gefallen tun? Denn die Lufthansa, die ja durch die Reiseverbote in der Corona-Zeit immerhin Milliardenhilfen vom Staat gebraucht hat, die fliegt zurzeit wieder 4-mal die Woche von Frankfurt nach Peking und Shanghai und will die Verbindungen auch noch weiter ausbauen. Denen würde ja ein Flugstopp wirklich wehtun.
Ja, das würde der Luftfahrtbranche sehr wehtun. Die Lufthansa fliegt ja noch relativ selten zwischen Deutschland und China aktuell. Also vor der Pandemie waren das ja mehrere Flüge am Tag. Aber das ist eben auch so, weil es noch Einschränkungen von Seiten der chinesischen Behörden gibt. Und noch weniger Flüge wäre aus Sicht der deutschen Airline natürlich ein wirtschaftlicher Verlust. Sowieso waren es ja die Fluggesellschaften, die schon früh in der Pandemie auf Lockerungen gepocht haben und sich jetzt auch sehr gefreut haben, als vor ein paar Wochen die Maskenpflicht an Bord gefallen ist. Der Branche ist natürlich klar, je weniger Einschränkungen es gibt, umso mehr Menschen fliegen und umso mehr Geld wird auch verdient.
Oliver Neuroth zur Frage, ob es statt der bisherigen 3G-Regel eine generelle Testpflicht für Reisende aus China geben soll, angesichts der enormen Infektionswelle, die dort nach dem plötzlichen Lockdown-Ende sich entwickelt hat. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Auch eine andere Corona-Frage wird weiter diskutiert. Wann soll die Maskenpflicht fallen? Nach einer Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut YouGov ist die Mehrheit der Befragten gegen die sofortige Abschaffung. Allerdings wurde die Umfrage gemacht, bevor auch der Virologe Christian Drosten Anfang der Woche die Pandemie für beendet erklärt hat. Diese Äußerung hat die Maskendiskussion ja erst so richtig angefacht, wie Berlin-Korrespondentin Eva Huber berichtet.
52% sind zum Beispiel dagegen, dass die Maskenpflicht bundesweit in Bus und Bahn sofort fällt. Und die Isolationspflicht von 5 Tagen wollen sogar 60% gern im Moment beibehalten. Für die Umfrage wurden die Menschen kurz vor Weihnachten befragt. Auf politischer Ebene geht die Diskussion über eine Abschaffung weiter. Der Generalsekretär der FDP, Birjan Cezaray, bekräftigte im Morgenmagazin von ARD und ZDF seine Haltung.
Wenn führende Experten, Virologen in diesem Land sagen, die Pandemie ist vorbei, wir haben einen endemischen Zustand erreicht, gibt es aus meiner Sicht keine rechtliche Grundlage mehr, hier bis zum 7. April weiterzumachen. Es gibt keine rechtliche Grundlage und damit müssen wir uns beschäftigen. Nicht die Freiheit muss begründet werden, sondern die Einschränkung der Freiheit. Und für Freiheitseinschränkungen gibt es derzeit einfach keine Grundlage, keine rechtliche Grundlage.
Mehrere Experten wie der Intensivmediziner Christian Karagianidis rechnen damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend ausläuft. Seitdem wird debattiert, ob das jetzt geltende Infektionsschutzgesetz nochmal angepasst werden muss. Die jetzt geltenden Maßnahmen laufen automatisch am 7. April aus. FDP und Union wollen das gern vorziehen. Auch aus Bayern kommen solche Forderungen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek sieht keine rechtliche Grundlage mehr für eine Maskenpflicht und spricht sich dafür aus, es in eine Empfehlung umzuwandeln.
Der Bürger muss darauf vertrauen können, dass Maßnahmen zurückgenommen werden, wenn sie vom Gesetz nicht mehr gedeckt sind. Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Genauso muss der Bürger wissen, wenn es notwendig ist, dann wird der Staat auch wieder andere Maßnahmen treffen, die möglicherweise wieder stringenter sind.
Bayern hat die Maskenpflicht bereits abgeschafft, ebenso die Isolationspflicht. Durch das Infektionsschutzgesetz können die Bundesländer viel selbst entscheiden. Bundesweit gilt eine Maskenpflicht im Fernverkehr und einige Regeln für den Gesundheitsbereich. Diese Regelung vorzeitig zu beenden, dem erteilt der Bundeskanzler am Mittwoch indirekt eine Absage. Seine stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sagte:
Der Bundeskanzler ist der Ansicht, dass wir eine gute Vereinbarung getroffen haben und dass wir ja eine Gesetzeslage haben, die es den Bundesländern ermöglicht, sehr flexibel sich an die sich verändernde Lage anzupassen.
Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat sich gegen ein sofortiges Ende der Maßnahmen ausgesprochen und auf die derzeit vollen Kliniken und überlastetes Gesundheitspersonal verwiesen. Er geht aber davon aus, dass eine weitere Verlängerung über den 7. April hinaus nicht nötig sein wird. Die Debatte wird innerhalb der Regierungsparteien im neuen Jahr weitergehen.
Eva Huber aus Berlin in SWR 2 aktuell um 11:45. Der Kosovo-Konflikt, ein Dauerbrandherd in Europa, für den sich keine Lösung finden will. Und diese Woche wurde es mal wieder brandgefährlich an der Grenze zu Serbien. Der serbische Präsident Vučić hatte die Armee in Kampfbereitschaft versetzt, die serbische Minderheit im Kosovo Straßenblockaden aufgebaut. Das Ganze wurde garniert mit der Drohung vom serbischen Verteidigungsminister, Zitat, die schlechten Ziele derer, die unser Land nicht mögen, in Stücke zu schlagen. Damit dürfte vor allem die Unabhängigkeit des Kosovo gemeint sein, die offiziell seit 14 Jahren ausgerufen ist, von Serbien aber bis heute nicht anerkannt wird. Nach derart aggressiven Ansagen ist die Erleichterung groß, dass sich die Lage offenbar wieder etwas entspannt. Balkan-Korrespondent Oliver Schosch berichtet.
Der serbische Präsident Aleksandar Vučić war nach Raška gekommen, eine Kleinstadt in Südserbien, nicht weit von der Grenze zum Kosovo. In einer Kaserne der serbischen Armee traf er sich mit Vertretern der Serben im Kosovo. Im Anschluss verkündete Vučić auf einer Pressekonferenz, dass die Barrikaden ab diesem Donnerstagmorgen abgebaut werden. Das Ganze könne 1 bis 2 Tage dauern. Diese Neuigkeit verkündete Vučić nicht ohne die von ihm gewohnte dramatisierende Selbstdarstellung. Ich bin etwas mehr als 10 Jahre in der Regierung. Ich hatte viele schwere Momente, über die ich Bücher hätte schreiben können. Hier hatte ich jetzt schwere Verhandlungen mit Leuten, von denen ich wusste, dass sie ihr Land lieben. Und so etwas ist am schwierigsten. Mit ihrem Land meint Vučić nicht den Kosovo, sondern Serbien. Denn die meisten Serben aus dem aufständischen Norden des Kosovo erkennen die Unabhängigkeit ihres Landes von Serbien nicht an, wie Vučić. Und so zeigten sich die Vertreter der Kosovo-Serben zwar bereit, die Barrikaden abzubauen, aber sie zeigten sich auch weiter skeptisch. Zu Wort meldete sich Aleksandar Filipović. Er ist einer der streikenden serbischen Polizisten und war zuvor Chef der operativen Polizei im Norden des Kosovo. Wenn wir die Barrikaden jetzt wegräumen, dann werden sie uns jagen wie die Hasen. Wir serbischen Polizisten sind ja nicht zum Spaß zurückgetreten, sondern weil wir hintergangen wurden. Wir konnten als serbische Polizisten nichts mehr ausrichten und waren nutzlos, als die Spezialkräfte in den Nordkosovo kamen. Die Spezialkräfte aus dem albanisch dominierten Süden des Kosovo haben in den letzten Tagen mindestens 3 Serben festgenommen, was einer der Hauptauslöser dafür war, dass immer mehr Barrikaden errichtet wurden. Die Barrikaden bestehen aus zum Teil mehreren Reihen von Bussen, LKWs und Baustellenfahrzeugen, quergestellt auf allen wichtigen Landstraßen im Norden des Kosovo, in der zweigeteilten Stadt Mitrovica und an einem Grenzübergang. Für den Abbau der Barrikaden soll Vučić Garantien bekommen haben von der kosovarischen Regierung, der EU und den USA. So soll es keine Strafverfolgung für die Aufständischen geben und einzelne festgenommene Serben sollen freigelassen werden. Ein Ex-Polizist, der Rädelsführer gewaltsamer Angriffe auf Wahlbüros im Nordkosovo gewesen sein soll, soll mittlerweile in den Hausarrest überstellt und bei seiner Familie zurück sein. Außerdem sollen sich die Spezialeinsatzkräfte aus dem Norden des Kosovo zurückziehen. Der serbische Präsident Vučić ging auch auf das Bild ein, die Serben könnten nach dem Abbau der Barrikaden wie Hasen gejagt werden. Sie können euch nicht jagen wie die Hasen. Wenn sie das tun, dann gibt es keine Einigungen mehr. Wenn sie auch nur einen oder zwei von uns schnappen, dann werden die Hasen zu Wölfen. Die rund 1000 streikenden serbischen Polizisten, Richter und Beamten aus dem Norden des Kosovo sollen laut Vucic noch nicht in ihren Dienst zurückkehren. Erst wenn die Kosovo-Regierung die Errichtung einer serbischen Gemeindeverwaltung zulässt. Ein weiterer Zankapfel seit 10 Jahren. Die kosovarische Regierung lehnt das ab, weil sie befürchtet, dass die Serben dann zu viel Macht im Kosovo bekämen. Kosovos Premierminister Albin Kurti wirft Vucic vor, den Aufstand der Kosovo-Serben aus Belgrad zu steuern, um die Lage im Kosovo absichtlich zu destabilisieren.
Vom Konflikt kommen wir zum Krieg. Gestern haben wir an dieser Stelle eine sehr bewegende Reportage aus der Westukraine gehört. Von Müttern, die um ihre gefallenen Söhne trauern. Und heute müssen wir schon wieder über weitere massenhafte Raketenangriffe auf die Ukraine berichten. Über schwere Explosionen in Kiew und anderen Städten. Einzelheiten von unserem Korrespondenten Stefan Lack.
Noch ist das gesamte Ausmaß der Schäden nicht klar. Die ukrainische Luftwaffe sprach in Online-Diensten von massiven russischen Angriffen, die an mehreren Fronten mit Marschflugkörpern geführt worden seien, abgefeuert von Flugzeugen oder Schiffen. Es gab Luftalarm im gesamten Land. Präsidentenberater Podolyak schrieb über den Kurznachrichtendienst Twitter, mehr als 120 Raketen seien aus der so wörtlich bösen russischen Welt abgefeuert worden, um wichtige Ziele der Infrastruktur zu zerstören und massenhaft Zivilisten zu töten. Wie schon bei den vergangenen russischen Angriffswellen konnte die ukrainische Luftabwehr viele der feindlichen Flugobjekte abfangen. In Kiew gibt es nach Angaben von Bürgermeister Klitschko mindestens 3 Verletzte, darunter ein 14-jähriges Mädchen. 40% der Haushalte seien ohne Strom. Die Wärme- und Wasserversorgung funktioniere normal. Mehrere Gebäude, darunter auch Wohnhäuser, wurden durch herabfallende Trümmerteile beschädigt. Aus der zweitgrößten ukrainischen Stadt Kharkiv wurden Schäden an der kritischen Infrastruktur gemeldet. Der stellvertretende Leiter der regionalen Militärverwaltung, Semenura, sagte am Vormittag im ukrainischen Fernsehen:
Gestern Abend gegen 23.30 Uhr gab es massiven Beschuss aus südlicher Richtung durch unbemannte Flugobjekte mit Shahid-Drohnen. Ungefähr 11 davon wurden von den Luftverteidigungskräften der Region Kharkiv abgeschossen. Leider sind kritische Infrastrukturobjekte getroffen worden.
Gemeldet wurden Explosionen auch aus den Gebieten Poltawa, Odessa, Mykolaiv und Lviv. In der Stadt ganz im Westen der Ukraine waren laut Bürgermeister Sadovi ca. 90% der Haushalte ohne Strom. Fast zeitgleich zu den russischen Angriffen meldete sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa und nahm Bezug auf den ukrainischen Vorschlag eines Friedensgipfels im Februar, um dort Möglichkeiten zum Frieden auszuloten, ohne direkt mit Russland zu verhandeln.
Wir betrachten eine solch verrückte Idee als eine weitere PR-Aktion Washingtons, das in letzter Zeit versucht hat, das Kiewer Regime als Friedensstifter darzustellen. Sie seien die Leidtragenden, eine liberale Demokratie. Wer waren sie noch? Die Kämpfer für die Freiheit Europas. Jetzt sind sie Friedensstifter.
Die aktuelle russische Angriffswelle war noch vor Jahresende erwartet worden. Einige Beobachter halten sie auch für eine Vergeltungsaktion für einen mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Engels, der sich hunderte Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt im Südwesten Russlands befindet. Nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes offenbarte die Attacke, bei der 3 Menschen starben, die Verwundbarkeit der russischen Luftverteidigung. Stefan Lack aus Köln für Kiew. Aus Köln für Kiew, Stefan Lack.
Es könnte ein ganz normales Foto sein. Eine junge Profi-Schachspielerin sitzt lächelnd bei einer wichtigen Meisterschaft vor dem aufgebauten Schachbrett. Doch das Bild geht um die Welt, denn die Frau ist Iranerin und trägt kein Kopftuch bei der Schnellschach-WM in Kasachstan. Vergessen hat sie ihr Tuch sicher nicht. Vielmehr wird die Geste als Solidaritätsbekundung mit den Protesten im Iran gewertet. Unsere Korrespondentin Karin Senz stellt die mutige Frau vor.
Sarah Khademal Shari'eh ist eine junge Frau, die vor allem eins gut kann: Schachspielen. Schon als Mädchen gewinnt sie internationale Meistertitel. Seit 8 Jahren spielt sie in der Bundesliga für den Hamburger Schachclub. 2017 ist sie bei der Weltmeisterschaft der Frauen im eigenen Land dabei und erzählt dem Teheraner ARD-Team damals:
Es ist sicherlich ein gutes Gefühl, denn im Schach ist es so, dass viele unserer Spiele gemeinsam mit Jungs stattfinden und die Titel, die die Jungs gewinnen, auch wir holen können. Weder Alter noch Geschlecht ist beim Schach ein Thema. Ich finde, Schach ist ein Sport, in dem man freier sein kann, und das ist ein schönes Gefühl.
Anfang der Woche sitzt die 25-Jährige bei der Schnellschach-Weltmeisterschaft in Almaty in Kasachstan am Tisch, das Schachbrett vor sich. Sie trägt die braunen, halblangen Haare offen und lächelt in die Kamera. Was fehlt, ist das Kopftuch. Khademal Shari'eh wirkt konzentriert, aber nicht nervös. Dabei weiß sie, dieser Schachzug abseits des Bretts wird Folgen haben. Denn dass sie ihr Kopftuch nur vergessen hat, ist in diesen Tagen fast ausgeschlossen. Für viele im Iran ist klar, sie zeigt damit, dass sie zu den Demonstrantinnen und Demonstranten zu Hause steht, sich mit den Protesten, die Mitte September begonnen haben, solidarisch erklärt. Damit ist sie die jüngste Sportlerin, die diesen Weg wählt. Sie folgt beispielsweise der Klettersportlerin Elnaz Rekabi und auch andere Schachmeisterinnen treten in den letzten Jahren ohne Kopftuch an. Sie kehren danach dem Iran den Rücken. Denn sie wissen, zu Hause würden sie unter Druck gesetzt. Wie Elnaz Rekabi. Sie erklärt schließlich, sie sei aus Versehen ohne Kopftuch an die Kletterwand gegangen. Dass das Regime nicht vor Sportgrößen zurückschreckt, die im Iran oft als Volkshelden gelten, demonstriert es Anfang der Woche. Es lässt ein Flugzeug mit der Frau und der Tochter der Fußballikone Ali Dahi an Bord, kurz vor dem Ziel Dubai auf der iranischen Insel Kish zwischenlanden. Beide müssen aussteigen, sie kehren nach Teheran zurück. Aus dem Kurzurlaub im Ausland, von dem der 53-jährige Dahi spricht, wird nichts. Regimenahe Medien behaupten, die Frau des früheren Nationalspielers und Bayern-München-Profis hätte die Behörden informieren müssen, bevor sie den Iran verlässt, weil sich das Paar mit den Protesten solidarisiert hatte. Im Fall der Schachmeisterin Sarah Khademal Shari'eh meldet sich der Vorsitzende des iranischen Schachverbandes zu Wort. Sie habe aus freien Stücken und auf eigene Kosten an der WM teilgenommen, erklärt Hassan Tamimi laut iranischen Medien. Er zeigt sich überrascht, dass sie kein Kopftuch in Almaty trägt. Bis jetzt habe sie sich immer an die Vorgaben gehalten, wird er zitiert. Die Vorgaben sind, keine iranische Sportlerin darf sich ohne Kopftuch zeigen, egal ob im In- oder Ausland. Die spanische Tageszeitung El País meldet, die 25-jährige Iranerin werde nicht zurück in ihr Land kehren. Nach der WM wolle sie mit ihrem Mann, einem Filmregisseur und ihrem 10 Monate alten Sohn nach Spanien ziehen. In welche Stadt? Das wolle sie nicht sagen. Aus Sicherheitsgründen, heißt es in der Zeitung.
Und nach diesem Beitrag von Karin Sens kommen wir zu unserem täglichen Wirtschaftsgespräch. Das Jahr geht zu Ende und das war mal wieder ein Jahr, in dem es europäischen Unternehmen nicht ansatzweise gelungen ist, an die Spitze der Aktienmärkte zu klettern. Von den 100 wertvollsten Börsenunternehmen der Welt stammen allein über 60 aus den USA. Unter den Top 10 kommt kein einziges aus Europa. Das stellt die Beratungsgesellschaft EY in ihrer neuen Studie fest. Max Dehling aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie kommt es denn zu dieser großen Diskrepanz bei den Unternehmenswerten weltweit?
Ja, das liegt vor allem daran, dass viele der größten Börsenunternehmen aus dem beliebten Tech-Sektor kommen und diese Unternehmen ihren Sitz eben fast ausschließlich in den USA haben. Wir reden da etwa von Apple, von Microsoft und Google-Mutterkonzern Alphabet, die im Ranking von EY ganz oben die Liste anführen. Und das, obwohl ja gerade für Tech-Konzerne 2022 ein wirklich schwieriges Jahr war. EY zufolge haben Technologiekonzerne im Verlauf des Jahres ein Drittel ihres Börsenwerts verloren. In dieser Top 100 müssen wir übrigens wirklich lange scrollen, bis wir einen DAX-Wert mit Sitz in Deutschland finden. Wir müssen sogar noch die Liste erweitern, denn auf Platz 106 erst findet sich der Softwarehersteller SAP. Im letzten Jahr hat es für SAP und Siemens noch für die Top 100 gereicht. Deutschland und Europa werden an der Börse also weiter abgehängt.
Dann bleiben wir mal in Deutschland, denn es gibt auch andere erfolgreiche deutsche börsennotierte Unternehmen, wie zum Beispiel BioNTech oder Linde. Wo tauchen die in der Liste auf?
Ja, Linde kommt in der Liste auf Platz 59, hat seit seiner Fusion mit dem US-Unternehmen Praxair seinen Sitz aber in Irland und im Herbst auch angekündigt, den DAX ganz verlassen zu wollen in Richtung Wall Street. Und BioNTech hat 2019 gleich direkt einen Bogen gemacht um den DAX und auch die Wall Street gewählt. Das sind also Unternehmen, die sich im Ausland unter anderem bessere Kursentwicklungen versprechen als in Deutschland. Finanzfachleute sagen auch deshalb seit langem, die deutsche Börse, die verliert an Gewicht, nicht nur weltweit, sondern auch innerhalb Europas. Ihnen fehlt hierzulande eine Risikokapitalszene wie in den USA, so nennen sie das. Die Wise-Studie sieht die Gründe auch in einer fehlenden Gründerstruktur in Deutschland. Außerdem bräuchte es bessere Finanzierungsbedingungen für junge Unternehmen, um dann vielleicht in Zukunft auch mal wieder ein weltweites Top-Unternehmen im DAX zu haben. Denn wieder, weil Europa hatte ja durchaus mal richtig erfolgreiche Unternehmen. Ende 2007, vor dem Höhepunkt der Finanzkrise, kamen laut EY fast die Hälfte der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt aus Europa, 7 davon aus Deutschland.
Dann kommen wir heute noch zur Börse. Ganz aktuell, passiert denn da Ende des Jahres überhaupt noch was?
Ja, also wirklich viel weniger als in anderen Jahren. Ende des Jahres gibt es normalerweise immer eine Jahresendrallye, die bleibt dieses Jahr aus. Aktuell knabbert der DAX immer noch wie seit Tagen an der 14.000er Marke. Er steht zur Stunde bei 13.954 Punkten.
Börsen- und Wirtschaftsinformationen von Max Dehling aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank in SWR 2 aktuell mit Laura Koppenhöfer.